Siebtes Manipulationsgesetz. Der Entscheidungsvorgang und sein Ergebnis hängen wesentlich von folgenden vier Komponenten ab. Erstens von der allgemeinen Einstellung des Entscheidenden. Zweitens von seinem Wissen über den Gegenstand der Entscheidung. Drittens von den Personen, die den Entscheidungsvorgang mittelbar oder unmittelbar beeinflussen. Viertens von der persönlichen Verfassung zum Zeitpunkt der Entscheidung. Wer es versteht, die Entscheidung eines Gegners im manipulativen Spiel zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Weise in wenigstens einer dieser Komponenten wesentlich zu beeinflussen, kann seine eigenen Vorteile daraus ziehen. Voraussetzung dabei ist die richtige Einschätzung des Gegners und die Kenntnis der Vorgänge, die zu einer Entscheidung führen. Das Ziel jeder Beeinflussung einer Entscheidung ist es, die kritische Urteilsfähigkeit des Entscheidenden in möglichst hohem Maße einzuschränken und sein Denken auf die Vorteile einer angebotenen Lösung zu fixieren. Wenn wir nicht selbst entscheiden, tun es andere für uns. Alles, was wir tun und was wir sind, ob wir glücklich sind oder unglücklich, ob sich an jedem Tag unser Leben erfüllt oder nicht, alles hängt davon ab, ob wir die Fähigkeit besitzen, unsere Entscheidungen richtig zu fällen. Diese Weisheit stammt von einem Mann namens Georg B. Wahner. Ist er Millionär, Wissenschaftler, Staatsmann? Keinesfalls. Er besitzt an der Küste von Long Beach in Kalifornien ein Fischerboot, auf dem er mehrere Male jede Woche Hobbyanglier auf das Meer hinausfährt. Ich begegnete George eines Morgens um 6 Uhr, als mich ein paar Freunde zum Barracuda-Fang eingeladen hatten. Da ich kein Fischer bin, hielt ich mich an der Theke des Schiffes auf, wo George den Gästen Tee, Bier und andere Getränke verkaufte. Er war unrasiert und ungekämmt, trug festgerissene Blousons und ein verwaschenes rotes Leibchen. Er fragte mich, was willst du trinken? Ich sagte, was hast du denn? George sah mich verwundert an und meinte, Junge, wenn du nicht selbst weißt, was du trinken willst, verkaufe ich dir auch nichts. So kam es, dass ich an diesem Tag keinen einzigen Barracuda fing, aber dafür eine Menge über die Lebensweisheit von George B. Wahner erfuhr. Weißt du, sagte er mir, ich bin so glücklich, dass ich mir jeden Abend sage, wenn du morgen früh nicht mehr aufwachst, hast du dein Leben so gelebt, wie du es leben wolltest. Das ganze Geheimnis dabei ist, dass ich weiß, was ich will und es auch tue. Wenn ich in ein Lokal komme, und die haben nicht das Bier, das ich gern trinke, gehe ich gleich wieder raus und suche mir ein Gasthaus, wo sie mein Bier führen. Leute, die ich nicht treffen will, treffe ich auch nicht. Ich besitze seit 30 Jahren keinen Anzug und keine Krawatte mehr, weil ich Anzüge und Krawatten einfach nicht leiden kann. Das ganze Glück dieses Mannes hing offensichtlich davon ab, dass er die Entscheidungen über das, was er tat und was ihm das Leben lebenswert machte, niemand anderem überließ. Mir fällt bei allem Nachdenken aus meinem Bekanntenkreis niemand ein, von dem ich dasselbe ebenso sagen könnte. Was ist es denn, das die meisten Leute von diesem amerikanischen Bootsbesitzer unterscheidet? Vor allem wissen sie nicht genau, was sie im Leben wirklich wollen. Sie überlassen es vorwiegend anderen Leuten, ihnen ihre Entscheidungen abzunehmen. Und diese anderen sind natürlich daran interessiert, dabei ihre eigenen Vorteile zu wahren. Lassen Sie mich den einen wichtigen Satz noch einmal wiederholen. Alles, was wir tun und was wir sind, ob wir glücklich sind oder unglücklich, ob sich an jedem Tag unser Leben erfüllt oder nicht, alles hängt davon ab, ob wir die Fähigkeit besitzen, Entscheidungen richtig zu fällen. Wir scheuen keine Mühen, die Buchhaltung zu erlernen oder Fremdsprachen oder vielleicht Klavierspielen oder auch nur, eine Krawatte richtig zu binden. Was kann man nicht alles in den Schulen, Fortbildungskursen oder aus Büchern lernen? Aber wer bringt uns schon die Fähigkeit bei, wie man richtig Entscheidungen fällt? Vor allem die kleinen, scheinbar ganz unwichtigen Entscheidungen des Alltags. Die meisten Leute fällen ihre Entscheidungen nur für den Augenblick. Sie nehmen sich gar nicht die Mühe, sie in ihren Zusammenhängen zu sehen. Sie machen Zustimmung oder Ablehnung von ihrer augenblicklichen Stimmung abhängig oder von einem einzelnen Detail, das oft von nebensächlicher Bedeutung ist. Schon eine Stunde später sind sie bereit, dieselbe Sache völlig gegensätzlich zu beurteilen, und das nur deshalb, weil plötzlich in ihrer Betrachtung ein ganz anderes Detail, das sie vorher nicht beachteten, an Bedeutung gewonnen hat. Nicht wenige Menschen haben es sich überhaupt zur Gewohnheit gemacht, Entscheidungen aus dem Wege zu gehen oder sie vor sich herzuschieben, wenn es sich irgendwie machen lässt. Wenn sie dann doch gefällt werden müssen, folgen sie jenen Impulsen, die gerade am stärksten auf sie einwirken. Ich kenne eine Menge Leute in gar nicht so unbedeutenden Positionen, denen man nachsagt, er tut immer das, was ihm derjenige eingeredet hat, der zuletzt mit ihm sprach. Das mag vorwiegend an der Angst liegen, man könnte etwas Falsches tun. Überhaupt nichts zu tun oder einen schwachen Kompromiss zu schließen, erscheint dann oft als der einfachste Weg der Bewältigung einer Realität. Es liegt aber auch daran, dass solche Menschen die Zusammenhänge nicht kennen, die bei Entscheidungen wirksam werden. Wer diese Zusammenhänge kennt, hat im Spiel der täglichen Manipulation einen unbezahlbaren Trumpf in der Hand, der es ihm nicht nur ermöglicht, selbst Entscheidungen zu seinem Vorteil zu fällen, sondern auch andere in ihren Entscheidungen zu beeinflussen zu seinem Vorteil. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die wichtigsten Komponenten, die bei jeder Entscheidung und natürlich auch bei der Beeinflussung einer Entscheidung eine Rolle spielen. Die zwei extremen Entscheidungstypen und wie sie beeinflusst werden können. Entscheidungen selbst fallen in Bruchteilen von Sekunden. Aber wenn einer ja sagt oder nein, ist dies nur das Ergebnis von Vorgängen zwischen dem Entscheidenden und den Impulsen, die ihn zu seiner Entscheidung herausforderten. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lebte ich mit einem anderen jungen Mann zusammen in Untermiete. Wir waren beide noch nicht 20 und verdienten endlich so viel Geld, dass wir uns die ersten extravaganten Anzüge, Sackos oder Schuhe kaufen konnten, von denen wir so lange geträumt hatten. Gemeinsam suchten wir Kaufhäuser und Geschäfte auf. Ich hatte die Jahre vor Kriegsende in einer Militärschule verbracht und trug dort nie etwas anderes als abgetragene Uniformen, die ich dazu noch selber bügeln, flicken und sauber halten musste. Nach Kriegsende ging ich in den gebrauchten Sachen meines Vaters zur Schule. Deshalb hatte ich geradezu ein Bedürfnis nach heller, bunter und modischer Kleidung. Die kaufte ich mir auch. Mein Zimmergenosse hatte es bei seiner Auswahl weniger leicht. Im Grunde gefielen ihm dieselben Dinge wie mir. Er probierte sie auch an. Aber dann wurde er immer wieder nachdenklich und meinte, wenn ich damit zu meinen Eltern komme, wirft mich mein Vater garantiert hinaus. Also entschloss er sich in seiner Auswahl meist zu einem Kompromiss. Er kaufte etwas, das ihm gerade noch gefiel, das andererseits aber auch nicht den Unwillen seines Vaters hervorrufen würde, den er alle Monate einmal am Wochenende besuchte. Im Grunde genommen ist dieser Vorgang typisch für fast alle unsere Entscheidungen. Erstens, auf der einen Seite stehen die eigenen, persönlichen und individuellen Wunschvorstellungen. Zweitens, auf der anderen Seite steht das mehr oder weniger ausgeprägte Bedürfnis, sich der Umwelt anzupassen, Rücksicht zu nehmen. Da ist aber auch die Angst, was wird der oder jener sagen, wenn ich dies oder jenes tue. Die meisten unserer Entscheidungen sind deshalb ein Kompromiss zwischen erstens und zweitens. Ein Unterschied ergibt sich nur daraus, wie unsicher ein Entscheidender ist. Ist er es weniger, dann wird er mehr das tun, was er selbst tun will. Ist er es mehr, dann werden ihn die wirklichen oder nur in seiner Angst existierenden Einflüsse von außen stärker in seiner Entscheidung beeinflussen. Wer deshalb die Entscheidung eines Gegners im manipulativen Spiel beeinflussen will, wird ihn zuerst nach diesen Kriterien beurteilen müssen. A. Ist er ein Typ, der selbst genau weiß, was er will, und ist er konsequent genug, seine Entscheidung nach dem eigenen Willen zu orientieren? B. Ist er ein Typ, der selbst nicht oder nicht genau weiß, was er will? Derartig wird eine manipulative Entscheidungsaufforderung an seinen Zielen, Maßstäben und konkreten Vorstellungen messen und danach beurteilen. Wenn jemand, der nicht allein ins Kino gehen möchte, ihm sagt, komm, geh mit mir ins Kino, wird er zuerst prüfen, ob er selbst wirklich ins Kino gehen möchte. Er hat vielleicht vor, zu dieser Zeit ein bestimmtes Buch zu lesen. Er wird sich dafür entscheiden, nicht ins Kino zu gehen, sondern sein Buch zu lesen. Wenn der Gegner ihn dazu überreden will, mit ins Kino zu gehen, wird er sein Angebot stärker verpacken müssen, um einen Anreiz zu schaffen, der größer ist als die Entschlossenheit, das Buch zu lesen. Der Typ ist von vornherein unsicher. Er hat auch vor, ein Buch zu lesen. Aber sobald die Entscheidungsaufforderung kommt, beginnen sofort seine Zweifel. Er wird in seiner Überlegung zwischen den beiden Möglichkeiten hin und her pendeln, und eine leichte Verstärkung des Angebots wird genügen, um seine Entscheidung in die beabsichtigte Richtung zu lenken. Gerbert weiß von vornherein nicht genau, was er selbst will. Er hat keine ausgeprägte langfristige Vorstellung für sich und sein Leben und orientiert sich eher nach jenen Impulsen, die ihm im Augenblick attraktiver erscheinen. Das muss jedoch keinesfalls heißen, dass man ihm einfach alles einreden kann. Denn er kann sich genauso schwer dafür als dagegen entscheiden. Während Gerard eine konkrete Wunschvorstellung und den Willen hat, sie ohne viel Rücksicht auf andere zu verwirklichen, muss sich der Gegner mit seinem Entscheidungsimpuls diesen Voraussetzungen anpassen. Beim Blip hingegen ist es erforderlich, ihn zuerst auf eine Wunschvorstellung zu fixieren, die dem Vorteil des Gegners entspricht. Er wollte vielleicht, um bei unserem Beispiel zu bleiben, schon seit Monaten ins Kino gehen. Er fand nur immer wieder irgendwelche Einwände, es nicht zu tun. Ist nun sein Wunsch auf Kino gehen fixiert, heißt das nicht, dass er es tatsächlich auch tut. Wenn er vorher noch nach Hause geht, können in dieser Zeit seine Zweifel stärker werden als der Wunsch. Oder ein anderer macht ihm ein Entscheidungsangebot, das ihm in diesem Augenblick noch verlockender erscheint. Ein wichtiger Punkt in der Entscheidungsbeeinflussung ist deshalb, dem Gegner keine Alternative zulassen. Er darf keine Gelegenheit haben, seine Entscheidung zu ändern. Dafür haben geschickte Verkäufer allerlei Tricks erfunden. Drängende Hinweise, wie, das ist ein Sonderangebot, das nur heute gilt. Wenn Sie nicht zugreifen, werden Sie es morgen teurer kaufen müssen. Oder, das ist mein letztes Stück, nützen Sie die Chance, und anderes mehr. Zum Adel gehören die Leute, die genau wissen, dass sie Wiener Schnitzel lieber mögen als Steaks. Wer ihnen trotzdem ein Steak verkaufen will, kann es nur, wenn er es wie ein Wiener Schnitzel breitklopft und paniert. Zum Blip gehören die Leute, die sich im Gasthaus nie entscheiden können, was sie wollen. Sie überlassen es lieber dem Kellner. Solche Leute werden bisweilen auch als Aufsichtsratsvorsitzende gewählt, weil sie immer für das eintreten werden, was ihnen eine starke Gruppe von Aufsichtsräten vorschlägt. Aus dem gleichen Grund werden manche sogar Regierungschefs. Sie werden schließlich auch gerne von Frauen geheiratet, die genau wissen, was sie wollen. Die Einteilung in die Typen A und B ist natürlich unvollständig. Es handelt sich um die Extrempunkte der Skala der Entscheidungstypen. Dazwischen gibt es unendlich viele Variationen, die mehr zum einen oder zum anderen Extrem neigen. So werden wir beispielsweise vielen Leuten begegnen, die dem Blip zuzuordnen sind. Sie werden im Gasthaus letztlich den Kellner darüber entscheiden lassen, was sie essen. Aber sie werden dabei so tun, als hätten sie genau gewusst, was sie wollten und die Entscheidung selbst gefällt. Ein geschickter Gegner im manipulativen Spiel wird, hat er einmal die Grundeinstellung des anderen durchschaut, auf solche Variationen eingehen und sie sich zunutze machen. Einige dieser Variationen werden Sie auf den folgenden Seiten noch näher kennenlernen. Wer eine Entscheidung beeinflussen will, ist daran interessiert, den Entscheidenden nur einseitig zu informieren bei einem Seminar für Leute aus dem sogenannten Mittelmanagement, an dem ich vor einigen Jahren teilnahm, sagte der Vortragende folgenden bemerkenswerten Satz: Das Wissen über den Gegenstand einer Entscheidung ist für das Resultat von ausschlaggebender Bedeutung. Die Reaktion auf diese Feststellung war ein belustigtes Grinsen auf den Gesichtern der meisten Zuhörer, manche machten auch Bemerkungen, wie, so, wirklich? Oder, ach nein, das wäre uns selbst nie eingefallen. Diese Reaktion war für mich deshalb interessant, weil gerade zu diesem Kurs Leute eingeladen worden waren, in deren Unternehmen in jüngster Zeit zahlreiche Fehlentscheidungen getroffen worden waren. Fehlentscheidungen, die nach Meinung der Unternehmensleitung auf mangelnde Information zurückzuführen waren. Uns geht es weniger um Entscheidungsprobleme in Unternehmen, sondern um etwas viel Wichtigeres, um unseren ganz persönlichen Bereich. Um unser persönliches Glück und, ob sich an jedem Tag unser Leben erfüllt oder nicht, wie George B. Warner es ausdrückte. Es ist erstaunlich, wie wenig Wert die meisten Menschen darauf legen, sich über den Gegenstand ihrer Entscheidung tatsächlich zu informieren. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass kaum jemand, der zu seinem Vorteil von uns eine Entscheidung fordert, daran interessiert ist, uns wirklich zu informieren. Es ist auch absolut nicht in seinem Sinn, uns Zeit und Gelegenheit zu geben, zu seinen Argumenten auch noch die Gegenargumente einzuholen. Wenn mein älterer Sohn für eine Schularbeit eine schlechte Note bekommen hat, weiß er es immer so einzurichten, dass sie abends auf meinem Schreibtisch liegt, wenn er schon schlafen gegangen ist. Ich muss sie dann unterschreiben, ohne ihn über die näheren Umstände befragen zu können. Wenn Sie sich von Ihrem Reisebüro einen Prospekt über einen italienischen Badeort schicken lassen, werden Sie darin traumhafte Fotos vorfinden. Herrliche Bungalows im Hintergrund, mit ein paar vereinzelten Badegästen am Strand davor. Alle mit zufriedenen Gesichtern, im Wasser planschend und sich in der Sonne räkelnd. Aber sagt Ihnen jemand, dass sich hinter dem Bungalow eine Bar befindet, die bis 3 Uhr früh in Betrieb ist? Ich selbst habe einmal an der Werbekampagne für eine Limonadenfirma mitgewirkt. Auf Plakaten, in Inseraten und in farbenprächtigen Fernsehspots zeigten wir die Orangen, die für diese Limonade verarbeitet würden. Wir dachten uns Slogans aus wie, in X sind die erlesensten Orangen Kaliforniens, und Ausdrücke wie, fruchtrein, oder, naturrein. Als ich später zufällig in Kalifornien einen früchteverarbeitenden Betrieb besuchte, der Limonadenfirmen beliefert und zwar in der ganzen Welt, klärte man mich auf. Die erste Wahl Orangen, so sagte man mir, würde selbstverständlich als Obst verkauft. Erst die dritte Wahl würde zu Sirup verarbeitet, aus dem Limonaden hergestellt würden. Dann sei selbstverständlich noch der Zusatz chemischer Stoffe notwendig, um die Limonade haltbar und ansehnlich zu machen. Wir alle kennen eine ganze Schar von Leuten, Männer und Frauen, die über ihren Ehepartner klagen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den nicht geheiratet. Aber wer ist wie gesagt wirklich daran interessiert, uns die Nachteile einer Sache aufzuzählen, wenn er uns zu einer Entscheidung veranlassen will, aus der er seine Vorteile ziehen kann? Und wir selbst unterliegen in unseren scheinbar unbedeutenden täglichen Entscheidungen dem Bedürfnis, sie möglichst schnell und möglichst bequem hinter uns zu bringen. Den meisten Menschen genügen ein paar eindrucksvolle Hinweise auf die hervorragende Qualität einer Sache. Wir lassen uns von der Verpackung verführen und nehmen uns nicht die Zeit, Alternativen zu suchen und sie alle gegeneinander abzuwägen, ehe wir unsere Entscheidung fällen. Auch wenn Sie auf den Gipfel des Mount Everest fliehen, den Leuten, die Ihre Entscheidungen beeinflussen, werden Sie nicht entkommen. Eine Tatsache müssen wir klar erkennen. Wir können eine Entscheidung mehr oder weniger unserer Wunschvorstellung gemäß fällen. Aber ganz werden wir den direkten, vor allem aber den indirekten Einflüssen anderer Personen nicht entgehen. Hier sind sie, die Verfolger, die uns unentwegt auf den Fersen sind, a Personen, die daran interessiert sind, aus unserer Entscheidung einen direkten Vorteil zu ziehen. B Personen, die dadurch, dass sie unsere Entscheidung in eine bestimmte Richtung lenken, einen indirekten Vorteil ziehen. C. Personen, nach denen wir uns bei Entscheidungen in irgendeiner Form orientieren. D. Personen, auf die wir bei unseren Entscheidungen Rücksicht nehmen zu müssen glauben. Natürlich sitzen uns nicht alle von ihnen ständig im Genick, aber der eine oder andere ist fast allgegenwärtig, wie etwa meinem Zimmergenossen von einst es sein Vater war, wenn er sich einen Anzug kaufte. Wann immer ich mit meiner Familie in unser kleines Häuschen auf dem Lande fahre, kommen wir auf der Landstraße hinter einer langen unübersichtlichen Kurve an drei weißen Holzkreuzen vorbei, die irgendjemand dort aufgestellt hat. Dieser irgendjemand ist jedes Mal gegenwärtig, wenn ich an den drei Kreuzen vorbeikomme. Ich stelle mir vor, dass hier drei Menschen starben. Vielleicht waren es Fußgänger, vielleicht verbrannten die drei in einem Auto, das gegen ein anderes gerast war. Oder gegen einen Baum. Unwillkürlich ziehe ich Rückschlüsse auf meine eigene Fahrweise. Ich denke an meine Kinder, die hinten im Wagen sitzen. Natürlich beeinflusst das meine Entscheidung, ob ich in den nächsten Kurven ein bisschen mehr oder weniger auf das Gaspedal trete. Wer kann sagen, ob uns nicht dieser Unbekannte, irgendjemand, in den vergangenen Jahren mit seiner indirekten Entscheidungsbeeinflussung schon einmal das Leben gerettet hat. Betrachten wir noch das Beispiel eines Einkaufs. Das Ehepaar X betritt das Geschäft Y, um einen Teppich für das neue Wohnzimmer zu kaufen. Das Geschäft Y wurde deshalb ausgewählt, weil Herr X dort kürzlich beim Vorübergehen in der Auslage einen Teppich gesehen hat, der ungefähr seiner Vorstellung entsprach. Der Auslagendekorateur hat also einen wesentlichen Anteil daran, dass das Ehepaar gerade dieses Geschäft besucht. Der Verkäufer in dem Geschäft legt Herrn und Frau X den gewünschten Teppich vor. Dabei erkundigt er sich nach der Farbe der Möbel und bringt damit einen Gesichtspunkt ins Gespräch, dem das Ehepaar bisher noch keine besondere Bedeutung beigemessen hat. Also wird auch der Verkäufer seinen Anteil an der späteren Kaufentscheidung haben. Zu bemerken ist, dass natürlich auch der Besitzer des Geschäftes, der die Kollektion aussucht, an der Entscheidung mit beteiligt ist. Hätte er nicht gerade den Teppich bei der Herstellerfirma bestellt, der Herrn X in der Auslage ins Auge fiel, wären die Käufer vermutlich in ein anderes Geschäft geraten. Bei der Auswahl des geeigneten Stücks differieren nun die Ansichten des Ehepaares. Herr X denkt mehr an das Muster, die Größe und die Farben. Frau X bildet sich ein, etwas von der Qualität zu verstehen, sie ist auch die Rechnerin in der Familie, wenn es um Geld geht. Schließlich berücksichtigt sie auch die Pflege, die ja ausschließlich ihr obliegt. Beide Partner werden also aufeinander Rücksicht nehmen, um zu einer endgültigen Auswahl zu kommen. Insgeheim denken beide auch daran, was die Gäste sagen werden, vermutlich auch die Nachbarin, die alle in nächster Zeit einmal das neue Wohnzimmer besichtigen werden. Schließlich bleibt noch zu erwähnen, dass die Grundidee der Einrichtung des Wohnzimmers aus einer Illustrierten stammt, die sich hauptsächlich mit dem Problem des Wohnens befasst und die Frau X gelegentlich kauft. Viele Eindrücke daraus haben ihre Vorstellung von der Einrichtung und damit auch von der Art des Teppichs geformt. Wie es dazu kommt, dass wir oft eine Entscheidung, die wir gestern fällten, schon heute wieder ändern möchten, wir haben bisher gesehen, dass folgende drei Komponenten eine Entscheidung wesentlich beeinflussen. Erstens die zwei Entscheidungstypen, die sich dadurch unterscheiden, dass der eine selbst genau weiß, was er will, während der andere in seinen Wunschvorstellungen unsicher und daher leichter beeinflussbar ist. Zweitens die Fähigkeit, vor einer Entscheidung alternative Informationen einzuholen. Denn jeder, der uns beeinflussen will, informiert uns nur darüber, was vorwiegend ihm nützt. Drittens die direkten oder indirekten Einflüsse, denen jeder unterliegt und mit denen er bewusst oder unbewusst immer wieder Kompromisse schließt. Nach diesen drei bisher aufgezeigten Komponenten wollen wir noch eine vierte näher betrachten, die Fähigkeit des Entscheidenden, im Augenblick der letzten Chance, ehe er endgültig, ja, oder, nein, sagt, noch einmal seine Entscheidung nach Vor- oder Nachteilen zu überprüfen. Entweder er unterliegt jetzt allen auf ihn wirkenden Einflüssen oder wenigstens einigen, die besonders stark sind. Er lässt sich von ihnen sozusagen die Entscheidung abnehmen. Oder er ist imstande, sich noch einmal von diesen Einflüssen zu distanzieren, sie abzuwägen und die Frage zu überlegen, was werden die Folgen meiner Entscheidung sein? Kürzlich las ich von einem Fall in der Zeitung, der etwa folgendermaßen verlief. Ein Autofahrer wurde wegen eines geringfügigen Vergehens von einem Polizisten angehalten. Der Polizist hatte ursprünglich die Absicht, den Mann nur zu belehren. Seine Autorität voll bewusst und keiner psychologisch wirkungsvolleren Methode mächtig, begann er sein Gespräch mit der ungeschickten Frage: Sind Sie sich klar darüber, warum ich Sie anhalte? Die Art der Fragestellung erboste den Autofahrer so sehr, dass er antwortete: Das interessiert mich überhaupt nicht, Sie Trottel. Durch diese Antwort fühlte sich nun der Beamte seinerseits gekränkt. Er versuchte sich damit zu revanchieren, dass er den Autofahrer aufforderte, ihm die Ausweispapiere zu zeigen. Nun geschah etwas, das später vor Gericht nicht geklärt werden konnte. Der Autofahrer behauptete, der Polizist hätte versucht, ihn mit Gewalt aus dem Wagen zu zerren. Der Polizist seinerseits erklärte, er sei von dem Mann täglich angegriffen worden. Aus der Sache wurde eine kleine Staatsaffäre. Gericht, Berufung, zweite Instanz, dritte Instanz, Kosten und ein gewaltiger Aufwand. Kehren wir an den Beginn der Affäre zurück. Am Anfang standen zwei Entscheidungen, erster jene des Polizisten, der sich nicht die Mühe machte zu überlegen, welche Formulierung optimal zum Ziel führen könnte. Nämlich den anderen zu veranlassen, darüber nachzudenken, dass seine Fahrweise gefährlich war. Der Beamte war offensichtlich mehr darauf bedacht, sich als Autoritätsperson herauszustellen, als darauf, ein positives Ergebnis seiner Belehrung zu erzielen. Zweiter jene des Autofahrers, der seinen Unwillen kundtun wollte. Er nützte ebenso wenig wie der Polizist den Augenblick der letzten Chance, um die Folgen seiner Beschimpfung zu kalkulieren. Er hätte sich einen Augenblick lang von seiner Emotion distanzieren und überlegen sollen, der Polizist will nichts anderes, als sich in seiner Funktion bestätigt sehen. Wenn ich ihn beleidige, wird er sein Bemühen verstärken. Ich versperre mir selbst die Möglichkeit, das Gespräch zu meinem Vorteil zu Ende zu bringen. Wenn ich ihn in seiner Autorität bestätige und damit sein Bedürfnis nach Anerkennung befriedige, habe ich eine größere Chance, meine eigenen Interessen wahrzunehmen. Es ist anzunehmen, dass der Autofahrer die ganze Sache nach ein paar Wochen schon längst bereute. Aber er konnte nicht mehr zurück. Er verlor schließlich auch den Prozess und hatte nicht einmal die Genugtuung, Recht behalten zu haben. Anders der Polizist, der jetzt endlich auf Umwegen die persönliche Bestätigung erhielt, nach der er sich von Anfang an gesehnt hatte. Wir alle stehen fast täglich vor solchen oder ähnlichen Entscheidungsproblemen, in denen nicht selten durch ein einziges Wort Folgen auftreten, die wir überhaupt nicht beabsichtigen. Und warum? Weil wir den Augenblick der letzten Chance nicht nützten, um für den Bruchteil einer Sekunde zu kalkulieren, welche Folgen kann es haben, wenn ich das tue, was ich jetzt unter dem Einfluss der Umstände tun möchte. Der Ablauf einer Entscheidung und wie wir ihn bei anderen zu unserem Vorteil beeinflussen können. Jeder, der sich daran macht, zu seinem eigenen Vorteil die Entscheidung eines anderen zu beeinflussen, will im Grunde genommen nichts anderes, als ihn ein bisschen erpressen. Oder unterdrücken. Oder ausnützen. Selbst wenn einer zum anderen sagt, ich möchte, dass sie diesen Auftrag übernehmen, aber ich überlasse ihnen selbst die Entscheidung, ob sie ihn übernehmen oder nicht, so ist diese Formulierung schon eine raffinierte Mischung aus Erpressung und Heuchelei. Der eine will natürlich, dass der andere sich für die Übernahme des Auftrags entscheidet, aber er möchte bei ihm den Eindruck erwecken, er könne sich selbst entscheiden. Aus reiner Menschenfreundlichkeit? Natürlich nicht. Aber mit einem Auftrag, für den wir uns auch unter den fadenscheinig stehenden Umständen selbst entschieden haben, identifizieren wir uns ungleich stärker. Außerdem bekommt dadurch der Auftraggeber das Argument in die Hand, ich habe es Ihnen freigestellt, aber Sie haben sich ausdrücklich dafür entschieden. Mit diesem Trick wurde schon mancher in eine Aufgabe hineinmanövriert, in der er aus Stolz und Ehrgeiz zum Nutzen des Auftraggebers über sich hinauswachsen musste, um sie zu lösen. Und das nur, weil er seiner Entscheidung gerecht werden wollte. Andere allerdings wurden damit überfordert, und ihr Selbstbewusstsein und Ansehen erhielten einen Knacks, von dem sie sich lange nicht erholten. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass jedes Bemühen, einen anderen in seiner Entscheidung zu beeinflussen, diese drei wesentlichen Ziele hat, ihn in seiner kritischen Urteilsfähigkeit weitgehend einzuschränken. Ihn auf unsere einseitigen Informationen zu fixieren. Ihm keine Zeit zu lassen, Alternativen zu suchen. Nach genau diesem Grundsatz werden Sie und ich tagtäglich mit Entscheidungsherausforderungen geradezu bombardiert. Oder haben Sie vielleicht schon einmal im Fernsehen einen Werbespot gesehen, in dem Ihnen nicht nur die einmaligen, hervorragenden und nirgendwo anders zu findenden Vorteile eines Deodorants aufgezeigt wurden, sondern auch die Nachteile dieses Produktes für Ihre Haut? Es wäre maßlos übertrieben, wenn man behaupten wollte, alle diese manipulativen Manöver würden mit größter Raffinesse an uns herangetragen. Manchmal sind sie so plump, dass man nur staunen kann, wenn wir und mit uns Millionen andere doch wieder darauf hereinfallen. Erst kürzlich hörte ich mit meiner Frau gemeinsam im Radio die Anpreisung des allerneuesten Waschmittels einer großen Markenfirma. Es wurde darauf hingewiesen, dass damit nun wirklich endlich in Synthetix alle Flecken samt Rändern herausgewaschen würden. Mir drängte sich die Frage auf, was denn die vielen anderen ungezählten Waschmittel dieser Firma und ihrer Konkurrenten bisher eigentlich geleistet haben, wenn nicht Schmutz samt Rändern aus der Wäsche herauszuholen. Meine Frau nickte auf diese meine Frage versonnen vor sich hin. Ich wurde den Verdacht nicht los, dass sie gerade dabei war, sich den Namen des neuen Mittels einzuprägen, um in ihren hausfraulichen Bemühungen nicht hinter Millionen anderen zurückzustehen. Schließlich dazu werden Frauen von Waschmittelfirmen, und nicht nur von ihnen, ja seit Jahren erzogen, darf eine gute Hausfrau nie in ihrem Eifer erlahmen, die sauberste Wäsche der Welt zu besitzen. Was wir nun tun wollen, ist, den Ablauf der Vorgänge, die zu einer Entscheidung führen, näher zu untersuchen. Vorher bitte ich Sie, im Lesen innezuhalten und über den vorangegangenen Satz ein paar Sekunden nachzudenken. Fällt Ihnen etwas auf? Ich schrieb, was wir nun tun wollen. Das ist natürlich reine Heuchelei. Ich tue es, und ich will es. Aber um Ihnen zu schmeicheln und Sie in mein Vorhaben einzubeziehen, verwende ich den uralten Trick mit dem, wir wollen. Auf diese Weise, wollen wir, in unserem Leben ungezählte Dinge, von denen wir nicht die geringste Ahnung und zu denen wir vielfach auch nicht die geringste Lust haben. Achten Sie in Zukunft ein wenig darauf, und Sie werden es mit Erstaunen feststellen, wenn allerhand Leute öffentlich erklären, wir Deutschen sind an einer gerechten Lösung dieses für die ganze Welt so wichtigen Problems interessiert. Wir wollen eine saubere Stadt und sind bereit, jeder einzelne von uns, ein Opfer zu bringen. Wir Arbeiter haben es satt, uns von Spekulanten weiter ausbeuten zu lassen, die. Wir Zahnärzte wollen in erster Linie eine Lösung, die unseren Patienten die Gewähr gibt, dass. Denken Sie nicht, ich hätte diese Formulierungen frei erfunden, sie stammen aus der Lektüre von Zeitungen und Schriften, die ich heute früh auf meinem Schreibtisch fand. Ich darf Ihnen versichern, dass ich selbst kein Zahnarzt bin und auch nie einer war. Ebenso sicher bin ich allerdings auch, dass es unter den Zahnärzten, die als wir bezeichnet wurden, eine ganze Menge gibt, die ganz bestimmt in erster Linie an einer Lösung interessiert sind, die vor allem ihnen selbst die Gewähr gibt, in Zukunft mehr als bisher zu verdienen, ehe sie sich Sorgen um ihre Patienten machen. Wirum noch einmal die aufgezeigte Diktion zu benutzen, wollen es ihnen auch nicht verübeln. Auch wir tun bisweilen so, als wären wir am Wohle eines anderen mehr interessiert als an unserem eigenen. Nun aber zurück zur Untersuchung des Entscheidungsablaufes und den Möglichkeiten seiner Beeinflussung. Bleiben wir bei unserem Beispiel, indem wir einen Gegner im Spiel der Manipulation dazu veranlassen wollen, mit uns ins Kino zu gehen. Unser Vorteil dabei, wir möchten ganz einfach nicht allein gehen. Es kann natürlich auch sein, dass wir mit dem Gegner langfristig etwas ganz anderes vorhaben. Den Kinogang benutzen wir nur dazu, um an ihn ungestört heranzukommen. In Wahrheit beabsichtigen wir, nach dem Kino noch mit ihm bei einem Glas Bier oder einer Tasse Kaffee zusammenzusitzen, um ihn dort dann zu der Entscheidung zu veranlassen, die wir tatsächlich im Auge haben. Der Kinogang ist nur ein ganz einfaches, willkürlich gewähltes Beispiel. Wenn Sie natürlich mit einer jungen Dame etwas ganz Bestimmtes vorhaben, werden Sie sie vielleicht gleich ins Theater einladen oder zu einem Abendessen, wobei Sie selbst wissen müssen, wie hoch die Ausgaben sind, die Sie investieren wollen und können. Den Gegner abschätzen und Ihr manipulatives Manöver darauf einstellen, das ist die erste notwendige Maßnahme, ehe Sie weiter vorgehen zur ersten Phase. Sie besteht darin, dass Sie bei ihm die Aufmerksamkeit für das erregen, wozu Sie ihn veranlassen wollen. Sehr viele Leute würden jetzt schon sagen, kommst du mit ins Kino, allein zu gehen ist mir zu langweilig. Damit würden Sie die Entscheidung dem Zufall oder der augenblicklichen Laune des Gegners überlassen. In diesem Stadium wäre er, der ja nach Hause gehen und ein Buch lesen will, noch viel zu sehr auf dieses Vorhaben eingestellt. Wenn Sie aber auf die Frage, was hast du denn heute noch vor, weil du es so eilig hast, die Antwort erhalten, dass es ein Fachbuch ist, das er aus beruflichen Gründen lesen muss, bietet Ihnen dies bereits einen Anhaltspunkt, an dem Sie anknüpfen können. Sie wenden nun das zweite Manipulationsgesetz, Punkt 2, an, also, die gezielte Schmeichelei. Sie interessieren sich sofort intensiv für die Arbeit des Gegners und sein Buch. Sie lassen auch ein paar bewundernde Bemerkungen einfließen. Aber vorerst noch kein Wort von dem, was Sie wollen. Lassen Sie ihn reden. Er wird sich gewürdigt und bewundert fühlen. Sie schaffen eine Atmosphäre der Sympathie, indem Sie den anderen über sich reden lassen. Erst wenn diese Voraussetzung gegeben ist, beginnen Sie die nächste Phase Ihres Manövers. Zweite Phase, jetzt ist es an der Zeit, dem Gegner Ihr Angebot zu verkaufen. Aber natürlich nicht, indem Sie ihn fragen, kommst du mit ins Kino, alleine langweile ich mich. Sie wenden das dritte Manipulationsgesetz an. Es besagt, Verpacken Sie dem Gegner Ihren Vorteil so, dass er selbst darin einen Vorteil sieht. Zwei Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein. A. Sie müssen bereits wissen, ob der Gegner mehr emotionell oder mehr rational anzusprechen ist. Dieses Wissen sollten Sie in Phase 1 erlangt haben, als er von Ihnen angeregt über sich erzählte. B. Sie brauchen Informationen über den Film, den Sie besuchen wollen. Dieses Wissen braucht keinesfalls umfassend zu sein. Tatsächlich genügt der eine einzige Hinweis, mit dem beim Gegner das Bedürfnis erweckt wird, diesen Film zu sehen. Sie werden sich auch nicht festlegen. Vielmehr werden Sie, wenn es sich machen lässt, das Argument so vorbringen, dass der Gegner es aufnehmen und von sich aus verteidigen muss. Dazu muss gesagt werden, dass dies der schwierigste Schritt in Ihrem Vorgehen ist, der einiges Anpassungsvermögen verlangt. Hier seien nur einige Spielmöglichkeiten erwähnt. Sie sagen, wenn du so hart an dieser Sache arbeitest, gemeint ist das Thema des Buches, bleibt dir ja gar keine Zeit, dich zu entspannen. Es ist dir aber doch klar, dass das gefährlich ist. Dann flechten Sie ein paar Bemerkungen über Herzinfarkt ein oder erzählen von einem Freund, der immer nur an seine Karriere dachte und nicht nur jetzt im Spital liegt, sondern auch vorher die anderen interessanten Dinge im Leben versäumte. Etwa ab und zu einmal einen interessanten Film zu sehen. Wenn der Film, den Sie sehen wollen, nicht gerade gut ist, sondern einfach ein toller Western, werden Sie darauf hinweisen, wie viel der Kontrast zu der Entspannung beiträgt, die man für jede Arbeit braucht. Sie sagen, ich arbeite da auch gerade an einer komplizierten Sache. Aber ich komme einfach nicht weiter, deshalb habe ich mir gedacht, ich tue einmal etwas ganz anderes. Ich schaue mir einen Film an, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich bin zwar ziemlich skeptisch, ob der wirklich so gut ist, wie alle sagen. Aber mir geht es vor allem um die Abwechslung. Vielleicht sagt Ihr Gegner jetzt, ja, ja. Von dem Film habe ich auch schon die tollsten Dinge gehört. Dann regen Sie ihn durch immer neue Fragen an, doch darüber zu erzählen. Sie brauchen dann nur noch zu fragen, und warum schauen wir uns den Film nicht an? Du hast mich richtig neugierig gemacht. Es kann auch sein, dass er auf das Thema Film und Kino gehen dadurch eingeht, dass er sagt, er hätte von einem anderen Film gehört, dass er so toll sein soll. Dann lassen Sie ihn ebenfalls darüber reden und schließen einen Kompromiss. Schließlich wollen Sie ja nur nicht allein ins Kino gehen. Und wenn dieser andere Film gut ist, warum nicht diesen ansehen? Wenn der Gegner über den Film, den Sie sehen wollen, überhaupt noch nichts gehört hat, müssen Sie einen Anhaltspunkt finden, auf dem Sie weiter aufbauen können. Vielleicht den Hauptdarsteller. Oder, wenn der andere gerne lacht, werden Sie sagen, ein paar Freunde von mir haben sich in dem Film totgelacht, qualitative und oder quantitative Verstärkung. Welche emotionalen oder rationalen Argumente Sie auch anwenden, so werden Sie doch immer kontrollieren, wie weit Sie sich Ihrem Ziel genähert haben. Daraus werden Sie Schlüsse ziehen, ob der Gegner ein Entscheidungstyp ist, dem Sie nun mehr auf die Schulter zu klopfen brauchen mit den Worten, nun komm schon, tun wir etwas für deine Entspannung. Glaube mir, du brauchst sie. Oder ob er ein Typ ist, der noch eines weiteren starken Anstoßes bedarf. Ich kenne einige Meister der Manipulation, die diese Überzeugungsphase so perfekt beherrschen und anwenden, dass sie sie bis zu einem Punkt vorantreiben, an dem ein Umkehreffekt eintritt. Einer dieser Leute, er ist Junggeselle, wendet diese Technik erfolgreich an, und zwar bei Frauen aller Altersstufen, wenn er auf Eroberungen ausgeht. Man sagt ihm nach, dass er imstande ist, weibliche Gegner, die ihn vorher kaum beachten, was seinen Reiz an dem Spiel noch erhöht, so weit zu bringen, dass schließlich sie ihn verführen, statt umgekehrt. Dies ist allerdings eine Sache jahrelanger Übung, die natürlich anfangs mit mancherlei Fehlschlägen verbunden ist. Aber wie in jedem anderen Bemühen und in jedem Sportzweig ist dies eine Frage des Nichtaufgebens. Dritte Phase: Wenn die zweite Phase erfolgreich abgeschlossen wurde, bedarf es keiner weiteren Bemühungen mehr. Trotzdem darf Ihre Wachsamkeit noch nicht völlig nachlassen, bis Sie mit Ihrem Gegner die Sitzplätze im Kino eingenommen haben. Weitere Maßnahmen nach Ende der Phase 2 hängen davon ab, ob der Augenblick der letzten Chance schon überwunden ist und der Gegner seine Entscheidung praktisch schon gefällt hat. wenn er bereit ist, mit ins Kino zu gehen. Aber der Augenblick der letzten Chance noch bevorsteht. Werden Sie ein letztes starkes Argument ins Treffen führen, das keine Alternative zulässt? Wie etwa, heute spielen Sie diesen Film zum letzten Mal. Auch wenn diese Behauptung nicht zutrifft, wird sie Ihre Wirkung nicht verfehlen. Sie können sich später immer noch darauf ausreden, dass Sie sich geirrt hätten. Aber diese Rechtfertigung wird in den meisten Fällen später kaum mehr notwendig sein. Ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, dass dieses Ablaufbeispiel der Beeinflussung einer Entscheidung keinesfalls als allgemeingültige Norm zu verstehen ist. Jeder muss, wie Sie bereits wissen, für sich, seine Voraussetzungen, die Situation und die Gegebenheiten beim Gegner stets selbst entscheiden, welche Methode er anwendet und wie er sein Wissen um die Manipulationsgesetze variiert. Es sollte hier nur an einem einfachen Beispiel gezeigt werden, welche Anwendungsmöglichkeiten Ihnen durch die Kenntnis der Manipulationsgesetze zur Verfügung stehen. Sie selbst werden entscheiden müssen, ob und wann Sie im Verlauf Ihrer manipulativen Aktion statt der in Phase 2 erwähnten, gezielten Schmeichelei, eine andere Methode für wirksamer halten. Etwa, das Gegenteil von dem tun, was man erwartet, oder, die gezielte Provokation. Entscheidend aber ist, dass Sie diese Methoden kennen, Ihre Anwendungsmöglichkeiten verstanden und sich immer wieder darin geübt haben. Ganz bewusst finden Sie bei den Erläuterungen der Manipulationsgesetze vorwiegend Beispiele aus dem Alltag, manchmal sogar von einer Art, die Ihnen recht trivial erscheinen mag. Dies geschieht mit folgender Überlegung: Die großen Entscheidungen in unserem Leben dürfen nicht als außergewöhnliche, alleinstehende Maßnahmen gesehen werden. Ob und wie wir sie bewältigen, hängt vorwiegend davon ab, wie wir vorher die Vielzahl der völlig unbedeutend erscheinenden kleinen Entscheidungen des Alltags bewältigt haben. Wer kleinen Entscheidungen aus dem Weg geht, weil er die Zusammenhänge nicht kennt, die dabei wirksam sind, wird sehr wahrscheinlich große Entscheidungen ebenso meiden. Wer jedoch die Zusammenhänge an den kleinen, scheinbar unwichtigen Entscheidungen erkannt und gelernt hat, sie nicht dem Zufall zu überlassen, eignet sich damit die Voraussetzungen an, große Entscheidungen besser zu bewältigen. Jeder kann sich bei Anwendungsversuchen der Manipulationsgesetze im trivialen Alltagsbereich die Routine aneignen, die ihm in großen Fällen zu Hilfe kommt. In kleinen Dingen fallen Fehlschläge, die mit jeder Übungsphase überall naturgemäß verbunden und auch nützlich sind, nicht so ins Gewicht wie in großen.